Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen guten Abend. Heute sprechen wir viel über die Zukunft, zum Beispiel über die Zukunft der Theater. Und dazu formuliert Hasko Weber, der Intendant des Nationaltheaters Weimar, eine beunruhigende Prognose.
Ich glaube, dass wir in 10 Jahren diese Theaterlandschaft, die wir jetzt in Deutschland haben, nicht mehr haben. Und zwar, weil die ganze Gesellschaft vor einem auch systemischen Umbruch steht, der die Diskussion, die wir heute hier führen, unter Umständen auch überrollen kann.
Sagt Hasko Weber, Intendant in Weimar. Er hat heute in Dortmund an einer Tagung zur Zukunft der Theater teilgenommen. Wir werden darüber berichten. Dann sprechen wir über den Neustart Kultur, auch das ein zukunftsträchtiges Thema, und über Wurzeln, die künftig wachsen sollen. Eine kuratorische Idee, die jetzt bei der Biennale in Venedig umgesetzt wird. BR Klassik und die FAZ haben es gemeldet, die Weltföderation internationaler Musikwettbewerbe hat mit sofortiger Wirkung den internationalen Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau aus den eigenen Reihen ausgeschlossen. Unter anderem heißt es in der Begründung, es könne kein Mitglied geduldet werden, das von der russischen Regierung finanziert werde und dieser als Propagandainstrument diene. Der Tschaikowski-Wettbewerb ist der berühmteste Wettbewerb der Musikgeschichte, mit Höhen und auch Tiefen, keine Frage, ein Aushängeschild russischer Kultur. Diese Meldung setzt nun eine Diskussion fort zur Frage, die wir schon intensiv geführt haben, ob und wenn ja, in welchem Umfang russische Künstler boykottiert oder sogar sanktioniert werden sollen. Was hat dieser Ausschluss nun zu bedeuten? Darüber möchte ich mit Jan Brachmann sprechen. Er ist Musikkritiker im Feuilleton der FAZ und jetzt zugeschaltet. Herr Brachmann, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Ist denn der Ausschluss für Sie eine nachvollziehbare Entscheidung?
Ich kann mir das insofern ganz gut erklären, weil natürlich die Auszeichnungsveranstaltungen der Preisträger immer ganz hoch angehängt waren in Moskau. Wir erinnern uns vielleicht alle noch, weil es musikgeschichtlich so bedeutsam war, an den ersten Tschaikowski-Wettbewerb 1958, als der Amerikaner Van Cliburn gewonnen hat, mitten im Kalten Krieg. Ein amerikanischer Pianist gewinnt die Herzen der Jury und des russischen Publikums und bekommt die Goldmedaille überreicht von Dmitri Schostakowitsch, und dann kommt Nikita Chruschtschow, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Und natürlich möchte man jetzt ähnliche Bilder mit Wladimir Putin vermeiden. Es kursieren ja immer noch im Netz Bilder von dem Viertplatzierten des Tschaikowski-Wettbewerbs aus dem Jahr 2015, das war der französische Pianist Lucas de Bargue, wie er in Moskau die Valse Sentimentale Opus 51 von Peter Tschaikowski spielt, und im Publikum sitzt ein wirklich hingerissener Wladimir Putin. Und man kann natürlich nachvollziehen, dass weder ein Juror noch ein Preisträger sich hinstellen möchte und seine Hände schütteln möchte mit einem Mann, den wir als Kriegsverbrecher betrachten.
Welche Bedeutung hat denn diese Weltföderation internationaler Musikwettbewerbe?
Dieser Weltverband ist auch Mitglied im Weltmusikrat der UNESCO. Er ist 1957 gegründet worden. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten der Chopin-Wettbewerb in Warschau und auch der ARD-Musikwettbewerb. Im Grunde genommen sind alle großen, renommierten Musikwettbewerbe, ob der Bach-Wettbewerb in Leipzig, der Beethoven-Wettbewerb in Bonn oder auch der Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel, in diesem Weltverband vereint. Er hat jetzt keine Funktion, dass er irgendwie Gelder zuschießt. Er ist ein Netzwerk. Er setzt sich dafür ein, dass es transparente Wettbewerbsregeln gibt, dass es fair zugeht bei den Wettbewerben. Und er versucht auch, die jungen Künstler dann durch dieses Netzwerk der Wettbewerbe und Förderer weltweit in den Konzertbetrieb zu integrieren. Was dieser Weltverband jetzt tut mit dieser Entscheidung, den Tschaikowski-Wettbewerb auszuschließen, hat eine hohe Symbolwirkung, weil es natürlich jetzt auch Juroren schwer gemacht wird, sich für diesen Wettbewerb zu engagieren. Ein Wettbewerb lebt ja davon, dass er eine sehr gute, renommierte internationale Jury hat. Und ich glaube, es wird vielen Künstlern jetzt schwerfallen, zuzusagen, in diesem Wettbewerb als Juror teilzunehmen.
Wie bewerten Sie denn den Schritt im Zug der Debatte um Boykotte insgesamt der russischen Kulturszene? Werden da Brücken abgebrochen, die dann doch besser bestehen bleiben sollten?
Der Weltverband versucht dort sehr salomonisch vorzugehen. Allerdings hat der Direktor des Tschaikowski-Wettbewerbs, Andrei Malyschew, bei der Generalversammlung am 13. April, als dieser Beschluss gefasst wurde, sich auch zu Wort gemeldet und hat die Doppelzüngigkeit dieses Verbands beklagt, weil er anmerkte, dass laut Statuten dieser Weltföderation man eigentlich unpolitisch agieren wolle. Jetzt trifft man allerdings eine politische Entscheidung. Dagegen setzt er, dass der Tschaikowski-Wettbewerb und auch die staatliche Konzertagentur Rosskonzert, die ja mit zu den Trägern des Wettbewerbs gehört, sich ganz und gar auf Kunst konzentrieren würde und nicht auf Politik. Und zugleich macht der Andrei Malyschew geltend, dass der Weltverband internationaler Musikwettbewerbe gefordert habe, russische und belarussische Wettbewerbsteilnehmer von internationalen Wettbewerben nicht auszuschließen. Das heißt, nicht die Personen zu boykottieren. Gleichzeitig gibt es aber zwei internationale Wettbewerbe in diesem Weltverband, nämlich den Honens Klavierwettbewerb in Calgary in Kanada und den internationalen Klavierwettbewerb in Dublin, die genau das getan haben, die also russische und belarussische Künstler vom Wettbewerb ausgeschlossen haben. Und da hat Herr Malyschew natürlich recht, wenn er sagt, das ist doppelzüngig, wenn man solche Mitglieder in seinen Reihen duldet, aber gleichzeitig fordert, dass so nicht gegen Einzelpersonen vorgegangen werden soll.
Nochmal zurück zum Tschaikowski-Wettbewerb. 2011 hat Ihre Kollegin Eleonore Bühning in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über den Tschaikowski-Wettbewerb geschrieben, Zitat, der alte Glanz ist lange verschlissen, der berühmteste Wettbewerb der Musikgeschichte ist abgewirtschaftet. Unbekannte Russen zeichnen unbekannte Russen aus, wen interessiert's? Bei den meisten Gewinnern der letzten 20 Jahre lohnt es sich nicht mal mehr, sich die Namen zu merken. Da hat ja Ihre Kollegin ganz schön auf die Pauke gehauen. Hat sich der Wettbewerb ins wieder etwas berappelt?
Naja, sie ist ja in dem Jahr hingefahren, als der Wettbewerb reformiert werden sollte und reformiert wurde. Es war allgemein bekannt, dass es durchaus korrupt zuging beim Wettbewerb. Und der Tiefpunkt war, glaube ich, im Jahr 1998 erreicht, als in der Finalrunde des Klavierwettbewerbs vier Pianisten aus der Klasse von Sergei Darensky vom Moskauer Konservatorium auftauchten und dann auch noch ein Darensky-Schüler gewann, und das ist Denis Matsuyev. Da wuchs das Misstrauen gegen den Tschaikowski-Wettbewerb so stark, dass es klar wurde, man muss was ändern, wenn man das Renommee nicht verspielt. Und es war Wladimir Putin, der im Jahr 2011, aus dem Jahr stammt ja der Artikel, den Sie zitieren, Valeri Gergiev damit beauftragt hat, den Wettbewerb zu reformieren. Und Gergiev engagierte Richard Rudzinski, den Leiter des Van Cliburn-Wettbewerbs, der 1966 in den Vereinigten Staaten gegründet wurde, um die Statuten, das System der Punktvergabe und auch die Juryzusammensetzung grundsätzlich zu reformieren. Man wollte einfach das Image dieses Wettbewerbs retten, was auch ganz gut gelungen ist in den letzten Jahren. Das muss man sagen, die Jury war international besetzt und die Preisträger der letzten Jahre, die können sich ja sehen und hören lassen. Daniel Trifonov gehört dazu. Lucas Debargue, hatte ich schon erwähnt, ist zwar nur Vierter geworden, aber war heiß diskutiert, war ein Publikumsliebling in Moskau. Also man kann jetzt seit 2011 nicht sagen, dass der Wettbewerb ramponiert gewesen sei, sondern er war gerade auf einem guten Wege, sich zu entwickeln. Eben auch paradoxerweise dank Gergiev und dank Putin.
Und seit 2011 findet er zeitgleich nicht nur in Moskau, sondern auch in St. Petersburg statt, der Stadt, der Musikstadt von Gergiev. Also das sind Netzwerke, das ist ganz offensichtlich, die da wirklich funktionieren.
Ja, und ein bisschen dubios ist es schon, weil natürlich der Vorsitzende der Violinjury Martin Engström war beim letzten Wettbewerb. Und Engström ist ja gleichzeitig auch Leiter des Verbier-Festivals und Leiter des Festivals in Jurmala und Leiter des Festivals in Zinandali oder Organisator dieser Festivals. Und er hat ja jetzt überall ganz starke Finanzierungsprobleme, weil seine Sponsoren auf der Sanktionsliste stehen und zu den Oligarchen gehören, die jetzt vom Westen strikt gemieden werden. Also da sind über die Jurorentätigkeit hinaus auch finanzielle Netzwerke mit dem Westen entstanden. Das ist schon richtig.
Die Weltföderation Internationaler Musikwettbewerbe hat mit sofortiger Wirkung den internationalen Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau und St. Petersburg aus den eigenen Reihen ausgeschlossen. Tiefe Einblicke in diese ganzen Zusammenhänge haben wir bekommen von Jan Brachmann, Feuilleton-Redakteur in der FAZ. Er hat diese Entscheidung für uns kommentiert. Herr Brachmann, Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der britische Architekt Sir Norman Foster hat seine Unterstützung beim Wiederaufbau der durch russische Angriffe teilweise zerstörten ukrainischen Stadt Kharkiv angeboten. Der 86-Jährige hat sich im Anfang der Woche per Videoschalte mit dem Bürgermeister Ihor Terechow ausgetauscht. Foster stellte dabei einen Plan zum Wiederaufbau der Stadt vor, die für ihre Jugendstilarchitektur bekannt ist. Kharkiv ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt nur 40 Kilometer rund vor der russischen Grenze entfernt. Die Stadt ist seit Beginn der russischen Invasion heftig umkämpft. Rund ein Viertel der Gebäude sind zerstört. Bisher ist es den russischen Truppen nicht gelungen, Kharkiv einzunehmen. Viele Kulturschaffende wollen ihre Stadt nicht verlassen und machen alles, um die Stadt am Leben zu erhalten. Inga Lizengewitsch hat mit der Leiterin des Literaturmuseums in Charkiw, Tetjana Pilipchuk, gesprochen.
Tetjana Pilipchuk läuft durch die Räume eines Gebäudes, in dem freiwillige Helfer ihren Stab eingerichtet haben. Seit dem jüngsten Bombenangriff lässt die Internetverbindung in Charkiw zu wünschen übrig, erklärt sie, während sie eine Treppe hochsteigt. Das Kamerabild aus ihrem Handy zeigt Reihen aufeinander gestapelter Kartons.
Ich bin jetzt eher freiwillige Helferin als Museumsdirektorin. Das ist unser Lager mit medizinischen Hilfsgütern. Meine Tätigkeit als Museumsdirektorin setze ich aus der Ferne fort, denn ein Teil unserer Sammlung wurde evakuiert. Jetzt geht es in erster Linie um das Überleben der Menschen, auch unserer Besucher. Wir helfen mit Medikamenten, besorgen Lebensmittel, unterstützen bei der Evakuierung. Ich fühle mich hier nützlich. Viele Museumsmitarbeiter sind ausgereist. Die übrigen wohnen quasi in den Kellern, in den Bezirken, die stark unter Beschuss stehen. Ich bin geblieben und passe auch auf das Museum auf, denn es gibt ja noch das Gebäude und auch einen Teil der Sammlung. Darauf muss auch jemand aufpassen.
Tetjana Pilipchuk findet einen Platz auf einer Fensterbank. Die Sonne scheint, die Internetverbindung ist stabil. Das Literaturmuseum Charkiw ist 1988 entstanden. In der Zeit der Perestroika, als die sowjetischen Archive geöffnet wurden. Bis dahin streng geheime Werke und Dokumente wurden zum Kern der Sammlung. Dieser Teil konnte in den ersten Tagen des Krieges in den Westen der Ukraine evakuiert werden.
Im kostbarsten Teil unserer Sammlung geht es um die 1920er Jahre, die Zeit, in der sich die Sowjetmacht geformt hat, als es noch kein hartes, totalitäres System gab. Linke Ukrainer hatten ihre Version von der Ukraine als Teil Europas, eine linke und sozialistische Ukraine. Damals schritt die Ukrainisierung voran, mit Charkiw als Zentrum. Was damals entstand, wurde zuerst als kulturelle Revolution und später als die erschossene Renaissance bezeichnet. Ungefähr 10 Jahre lang gab es enorme Möglichkeiten für die Kunst. Es gab Freiheiten, Wünsche, Inspiration, viele neue Ideen. Doch während der Repressionen der 1930er Jahre wurden diese Künstler ausgelöscht, samt ihrer Werke. Was davon geblieben ist, ist ein wichtiger Teil unserer Sammlung.
Was vor 100 Jahren thematisiert wurde, erscheint heute erschreckend aktuell, erklärt Tetjana Pilipchuk.
In den Materialien geht es um die ukrainisch-russischen Beziehungen. Und diese Beziehungen waren nicht so eindeutig, wie Russland behauptet hat, nicht so brüderlich. Es sind Materialien über die Zwangsrussifizierung. Übrigens, weg von Moskau, lasst uns Europa sein, war ein Motto der 20er Jahre. Unsere Kultur der 20er war europazentriert.
Damals vor 100 Jahren war Charkiw die Hauptstadt der sowjetischen ukrainischen Republik. Von 1919 bis 1934.
Das war ein Versuch der Dekolonisation. Die Künstler der 1920er Jahre meinten, Charkiw sei ihre Hauptstadt. Sie wollten sich nicht an Moskau orientieren, sondern sie schauten nach Berlin, London und Paris und sie wollten, dass Berlin, London und Paris zu uns schauen. Die Ambitionen waren groß. Und wenn man die Entwicklung von damals betrachtet, stellt man fest, sie waren wirklich auf dem Weg.
Durch die Reflexion der Ereignisse von vor 100 Jahren finden Tetjana Pilipchuk und ihre Kolleginnen auch den Schlüssel für den Umgang mit der aktuellen Situation.
Von Russland werden uns immer noch die Narrative über das eine und gleiche Volk aufgezwungen, über die gemeinsamen Wurzeln und die ukrainische Kultur als Teil der russischen. Das Szenario der Immigration wiederholt sich, wenn es darum geht, dass wir aus unserem Land verdrängt werden und unsere Ukraine mit ins Ausland nehmen. Nein, wir wollen nicht weg, um irgendwann vielleicht wieder zurückzukehren. Ich will hier bleiben und nicht diesem Szenario folgen.
Tetjana Pilipchuk will Charkiw trotz des Beschusses nicht verlassen.
Gestern habe ich die Toten auf den Straßen gesehen. Einfache Zivilisten, einfache Wohnbezirke. Nur weil diese Menschen in der Ukraine leben wollen, ukrainisch sprechen wollen. Dieser Genozid geschieht, weil die russische Kultur ihr Einflussgebiet vergrößern möchte, weil die Russen diese Ländereien für ihre halten.
Wie auch viele andere Kulturschaffende unterstützt Tetjana Pilipchuk den Boykott der russischen Kultur für die Zeit des Krieges.
Charkiw war russischsprachig. Hier gab es keine aggressive Ukrainisierung. Aber die Menschen, die noch kürzlich ihr Recht, Russisch zu sprechen, verteidigt haben, wollen nicht mehr Russisch sprechen. Wir verstehen das, was hier passiert, als Genozid. Eine Kultur, zu deren Werten es gehört, die anderen zu töten, wo das eine Norm ist, diese Kultur kann ich nicht akzeptieren.
Trotz aller Umstände setzt Tatjana Pilipchuk auch ihre Tätigkeit als Museumsleiterin auf Hochtouren fort.
Unser Museum hört nicht auf zu arbeiten. Wir bereiten uns auf die lange Nacht der Museen in einem Monat vor. Wir nehmen Interviews auf. Unser Standort in Kharkiv ist dann online. In Lviv wird es eine Live-Veranstaltung geben. Wir werden über die Sammlung des Museums aus der heutigen Sicht sprechen. Das Thema der langen Nacht ist die Kraft der Museen. Wir haben uns entschlossen, über die aktuellen Erfahrungen zu sprechen und darüber, wie diese Erfahrungen mit den 1920er Jahren korrespondieren. Wir stehen heute vor den gleichen Fragen, die in den 1920ern nicht ausdiskutiert wurden. Wenn man die Materialien von damals anschaut, kann man manchmal kaum unterscheiden, ob es um heute geht oder um das, was vor 100 Jahren war.
Tatjana Pilipchuk, die Leiterin des Literaturmuseums in Kharkiv. Inga Litzengewitsch hat mit ihr gesprochen. Wenn man einen Computer neu startet, dann setzt er alles auf Null. Der Rechner fährt runter und auch wieder hoch. Und im Idealfall ist alles wie zuvor. Nur ein paar Bugs oder digitale Verschlingungen sind bereinigt. Der Neustart Kultur, der funktioniert selbstverständlich nicht ganz so glatt. Viele Künstlerinnen und Künstler haben extrem schwierige Monate hinter sich. Die Pandemie hat viele Auftritte unmöglich gemacht, hat Kreativität eingeschränkt, hat Existenzen wirtschaftlich gefährdet. Und es gab natürlich auch verschiedene Förderprogramme zum Neustart Kultur. Und jetzt die Frage, welches Ziel hat denn dieser Neustart inzwischen erreicht? Darüber wurde heute beim Festival CO Pop in Köln diskutiert. Zum Festival gehören ja nicht nur Konzerte, Live-Shows und Showcases, sondern zum Beispiel auch Diskussionsveranstaltungen. Mit dabei bei dem Panel zum Thema Neustart Kultur war auch Ina Kessler. Sie ist Geschäftsführerin der Initiative Musik und jetzt am Telefon. Frau Kessler, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn von Künstlerinnen und Künstlern und den Veranstaltern auf diesem Festival? Gelingt dieser Neustart Kultur? Ist die wirtschaftliche Ausgangslage einigermaßen gut?
Ich glaube, die wirtschaftliche Ausgangslage ist mehr als schwierig. Die haben 2 Jahre Pandemie hinter sich, 2 Jahre aus sozusagen ohne Einnahmen leben müssen und haben an ihr Gespartes alle gehen müssen, um zu überleben. Sie haben Gott sei Dank zum großen Teil überlebt. Da sind wir alle sehr, sehr froh und glücklich drüber. Und wir hoffen auch, dass da Neustartkultur ein klein bisschen zu beitragen konnte. Aber jetzt stehen sie in den Startlöchern und sehen, das Wetter wird nicht nur besser, sondern auch die Corona-Rahmenbedingungen lassen nach, sodass tatsächlich wieder Konzerte veranstaltet werden können. Dann sind die Veranstalter total glücklich, dass sie jetzt etwas machen können und die Künstler ebenfalls.
Und Sie meinen damit zum Beispiel auch die Solo-Selbstständigen. Also die Veranstalter haben ja ein bisschen eine andere Konstruktion wirtschaftlich.
Die haben eine andere Konstellation, das ist völlig richtig. Aber ich glaube, sie nehmen ihren Mut zusammen und ich hoffe, dass die Förderung da auch ein Stück weit hilft, dass sie tatsächlich wieder in die Veranstaltungen reinkommen und mit positivem Auge nach vorne gehen und veranstalten und sozusagen die Kultur, die kulturelle Vielfalt wieder auf die Bühnen bringen und den Künstlern eine Chance geben, gehört zu werden.
Anfang Mai beginnt eine weitere Antragsrunde beim Neustart Kultur. Da stehen einige Millionen Euro zur Verfügung. Wohin soll denn das Geld fließen? Wo ist es denn besonders wichtig, die Kultur zu fördern, Frau Kessler?
Also ich glaube, wichtig ist es vor allem, die kleinen und mittleren Veranstalter zu unterstützen, die Clubs zu unterstützen, auch hier die kleinen und mittleren Spielstätten und genauso gut aber auch die Künstler. Aber das geht in erster Linie in die Festivals erstens, zweitens in die Clubs und zum dritten an die Veranstalter, die Veranstaltungen jetzt, das heißt also Live-Kulturevents, auf die Bühne bringen wollen und das noch in diesem Jahr realisieren wollen. Dafür stehen insgesamt noch 30 Millionen zur Verfügung.
Und der obere Rahmen für ein Einzelprojekt, die sind auch mehrere hunderttausend Euro, die man da bekommen kann.
Das kann bis zu 800.000 Euro hochgehen, genau. Das kommt darauf an, wie groß die Veranstaltung ist, also auf viele unterschiedliche Rahmenbedingungen. Aber das ist, glaube ich, nicht der Durchschnitt, sondern das ist die Ausnahme. Im Schnitt, glaube ich, sind das 150 bis 300, 400, 450.000 Euro, die ein Veranstalter dafür bekommen kann. Und dafür dann auch nicht nur eine, sondern zum Teil ja auch ganze Veranstaltungsreihen konzipiert.
Man hört jetzt Klagen von kleineren und mittleren Veranstaltern, dass sie gegenüber den Platzhirschen der Branche deutlich weniger Geld bekommen. Dabei gehen die kleineren, mittleren ja oft größere Risiken ein mit Newcomern, mit ungewöhnlichen Projekten. Können Sie diese Klagen nachvollziehen?
Ich kann sie nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch einfach mal überlegen, wie viele Leute werden mit jeder geförderten Kultureinheit oder mit jedem geförderten Euro tatsächlich erreicht. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob 60 Leute in einem Jazzclub sitzen und die Musik lauschen oder ob 6.000 Leute oder 60.000 oder 120.000 Leute auf einem Festival sind oder auf einer Veranstaltung sind. Und dass das natürlich teurer ist, ist irgendwie, glaube ich, jedem nachvollziehbar.
Im vergangenen Jahr wurden Veranstaltungen abgesagt, weil die Inzidenz bei, man höre und staune, 100 lag. Derzeit sind wir weit darüber und gehen ohne Beschränkung in Konzerte und auf Festivals. Gibt es doch so noch so ein bisschen eine Scheu, ein Event zu besuchen, weil man sich anstecken könnte? Glauben Sie, dass das doch noch durch die Köpfe der Menschen spukt?
Ich glaube das ganz sicher. Das sieht man auch daran, dass oft Veranstalter wunderbar Tickets verkaufen, aber man dann doch in einem Saal sitzt, wo, weiß ich nicht, 30% tatsächlich der Plätze nicht besetzt sind, weil die Leute dann im letzten Moment noch entschieden haben, sie gehen dann doch nicht. Diese Angst muss ihnen genommen werden. Sie müssen das Gefühl haben, wir gehen in ein sicheres Event mit sauberer Luft und vor allem tollen Konzerten und sie müssen wieder Lust darauf bekommen, tatsächlich dahin zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine arge Herausforderung, die wir alle noch zu meistern haben.
Also man kann zusammenfassen, Corona hat das Geschäft mit Popkonzerten und Open Airs dauerhaft verändert?
Ja, ganz sicher. Das glaube ich schon und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis dann tatsächlich wieder Normalität einkehrt. Das ist nicht nur, weil die Inzidenzen jetzt wieder runtergehen, ist das Thema nicht erledigt, sondern das ist eine Verhaltensänderung, die da vollzogen worden ist. Und da müssen wir, glaube ich, alle noch dran arbeiten. Aber ich glaube, wir wollen alle und das ist das Wesentliche. Wir freuen uns auf gute neue Musik.
Was glauben Sie, Frau Kessler, wann werden Hilfen wie Neustadtkultur nicht mehr nötig sein? Wagen Sie doch mal einen Blick in die Zukunft.
Ich kann Wünsche in die Zukunft wagen, einen Blick leider nicht. Da müssen Sie dann die Abgeordneten fragen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass im Jahr 23 angefangen wird, wieder Normalität zu spüren. Und im Jahr 24 wir da ganze Schritte weiter sind. Aber ich weiß definitiv, dass wir am Ende dieses Jahres noch nicht fertig sind mit diesem Thema und dass da noch nicht die Normalität wieder zurückgekehrt ist, sondern wir da noch was vor uns haben.
Neustadtkultur, heute ein Thema beim Festival CO Pop in Köln. Ina Kessler war das, die Geschäftsführerin der Initiative Musik. Frau Kessler, Dankeschön.
Ich danke ebenfalls. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Das für Juni in Russland angesetzte Jahrestreffen des UNESCO-Welterbekomitees ist bis auf Weiteres verschoben worden. Das teilte der russische UNESCO-Botschafter Kuznetsov, der dem Komitee derzeit vorsitzt, in einem Schreiben mit, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Ein neuer Termin oder Veranstaltungsort wurde demnach nicht festgelegt. Westliche Staaten hatten wegen des Ukraine-Kriegs zuvor gefordert, das Treffen andernorts abzuhalten und Russland den Vorsitz zu entziehen. Vor zwei Wochen hatten deshalb 46 mehrheitlich westliche Staaten, darunter Frankreich und Großbritannien, angekündigt, das Treffen im russischen Kasan zu boykottieren. Mit ihren Forderungen konnten sie sich aber nicht durchsetzen. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen waren unter anderem viele afrikanische Länder dagegen. Die Verschiebung des Treffens ohne weitere Angaben war demnach der einzig mögliche Kompromiss nach wochenlangen Verhandlungen. In Russland sorgen Äußerungen des bekannten Fernsehmoderators Alexander Grujewitsch für Aufsehen. Er hatte jahrelang die russische Spielshow 100 gegen einen moderiert, die jeden Sonntagmittag im ersten Programm des russischen Staatsfernsehens läuft. Nun aber hat er sich von dem Format distanziert. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, hatte Grujewitsch zunächst Kommentare unter die YouTube-Videos aufgenommener Folgen geschrieben und dann auf seinem Telegram-Kanal eine Erklärung abgegeben. Darin heißt es, er halte es für absolut unmöglich, vor dem Hintergrund einer großen Tragödie Spaß zu haben. Außerdem forderte er, dass dieser Krieg beendet werden müsse. Tesla-Gründer Elon Musk hat nach eigenen Angaben Finanzierungszusagen über 46,5 Milliarden Dollar, um ein Übernahmeangebot für Twitter auf die Beine zu stellen. Er erwäge, ein formelles Gebot an alle Aktionäre für die ausstehenden Aktien des Online-Dienstes zu starten, hieß es in einer Mitteilung bei der Börsenaufsicht SEC. Katharina Wilhelm.
Seit Tagen gibt es ein Gerangel um eine mögliche Übernahme von Twitter. Elon Musk hatte zunächst ein Angebot formuliert. Er wolle Twitter für rund 43 Milliarden US-Dollar kaufen und dann von der Börse nehmen. Zudem sagte er, er wolle dem Vorstand die Gehälter streichen. Der Twitter-Verwaltungsrat will die Übernahme verhindern und startete eine Gegenmaßnahme, mit der andere Aktionäre günstige Anteile hinzukaufen können, sobald ein Aufkäufer die Marke von 15% überschreitet. Elon Musk hält derzeit 9% der Firmenanteile von Twitter.
Der Erfinder des Fernsehfilms der Woche und langjährige ZDF-Fernsehfilmchef Hans Janke ist tot. Er starb am 19. April im Alter von 77 Jahren, wie das ZDF mitteilte. Der 1944 geborene Westfale Janke arbeitete in den 1970er Jahren als Medienkritiker, bevor er ab 1983 das Adolf-Grimme-Institut leitete. 6 Jahre später holte der damalige ZDF-Intendant Dieter Stolte ihn auf den Lerchenberg. Binnen 3 Jahre stieg Janke zum Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm auf. Seit 1995 war er zusätzlich stellvertretender Programmdirektor des Senders.
Theater der Zukunft, Zukunft des Theaters, so war eine Konferenz überschrieben, die heute im Theater Dortmund stattgefunden hat. Es gab Workshops mit Themen wie zum Beispiel Denkraum, strategische Personalplanung, Diversität als Voraussetzung oder Kultur und Nachhaltigkeit. Auch über einen Verhaltenskodex wurde diskutiert, den der Deutsche Bühnenverein im vergangenen Jahr verabschiedet hatte. Verhaltensregeln zum Thema Machtmissbrauch, Diskriminierung, sexuelle Gewalt. Mein Kollege Jürgen König hat diese Konferenz in Dortmund online von Berlin aus miterlebt. Herr König, wer hatte denn die Idee zu dieser Tagung? Wer war denn der Veranstalter?
Also es war eine nach eigener Darstellung ebenso offene wie heterogene Gruppe Menschen, die, wie es hieß, kein Mandat hatten, aber eben Interessen. Bemerkenswert ist, dass sie wirklich aus allen Bereichen kommen, diese Menschen, nämlich aus allen Bereichen, die mit dem Theater zu tun haben, aus der Intendanz, aus dem Chor, aus dem Solobereich, aus den Betriebsbüros, der Verwaltung, der Technik, der Inspizienz, aus der freien Szene, ebenso wie aus den festen Ensembles. Hinzu kamen Menschen aus der Politik, aus der Verwaltung, aus dem Journalismus. Und diese alle haben sich zusammen, Zitat, über Monate hinweg Gedanken gemacht und Modelle für die Zukunft des Theaters entwickelt, für ein, wiederum Zitat, gesellschaftlich relevantes und künstlerisch wertvolles Theater. Also ein lockeres, aber sehr engagiertes Bündnis, das, wie es hieß, zur nötigen Transformation des Theaters etwas beitragen möchte.
Auch über Kultur und Nachhaltigkeit wurde diskutiert, ein schwergewichtiges Thema mit weitreichenden Folgen. Oh ja. Gab es da neue Erkenntnisse oder war der Ertrag da vergleichsweise gering?
Naja, also es war eine rege Diskussion. Der Ertrag war vor allem der, dass ein Manifest für eine ökologisch-soziale Transformation vorgestellt wurde, also einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt wurde, vom Netzwerk Performing for Future, Netzwerk Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten, so nennt es sich. Die Ziele dieses Netzwerks hat die freie Regisseurin Luisa Kistemaker so zusammengefasst.
Wir möchten gerne strukturelle Veränderungen, also von der Erneuerung von Förderinstrumenten, die Nachhaltigkeit möglich machen, bis auch eben Veränderung von Arbeitsstrukturen, aber auch Betriebsstrukturen. Thematisch. Theater hat die Möglichkeit, dass man eben über Nachhaltigkeit imaginieren kann, nicht nur in den eigenen Betriebsstrukturen was verändern kann. Wir möchten auch Richtung Co-Kreation von Wissen mit verschiedenen AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft. Wir möchten ja, experimentieren im Theater und zur gelebten Nachhaltigkeitsdebatte beitragen.
Also soweit die Regisseurin Luisa Kistemaker. In dem Workshop wurde dann zusammengetragen, welche Formen nachhaltiger Betriebsführung, nennen wir es mal so, es in Theater schon gibt. Und es wurden für meine Begriffe erstaunlich viele Ideen, in Teilen auch wirklich konkrete Maßnahmen schon genannt, die umgesetzt worden seien, wenn auch, wie es hieß, bei diesem Thema schon noch sehr viel Luft nach oben ist, etwa bei der Gebäudesanierung, der Wiederverwendung von Bühnenbildern. Bei der Frage auch nach der Anzahl neuer Produktionen, da hieß es, es werde immer mehr neu produziert, das wurde sehr beklagt, zu wenig Repertoire werde wieder aufgenommen. Papiereinsparung, LED-Lampen, digitales Arbeiten statt Reisen und so weiter. Darüber wurde diskutiert, daraus soll bis zum Herbst ein tragfähiges Nachhaltigkeitskonzept für die Theater werden.
Also auch ein Manifest, das es da gab. Und dann kommen wir jetzt zu einem anderen großen Wort, zu einem Verhaltenskodex des Deutschen Bühnenvereins. Ich hatte das schon erwähnt, ein Kodex, um Missbrauch Machtmissbrauch, Diskriminierung, sexuelle Gewalt etwas entgegenzusetzen. Kodex bedeutet ja Regeln, bedeutet Vereinbarungen. Wie wurde denn diese Idee diskutiert?
Na, es wurde von Beispielen berichtet, wo aus diesem Verhaltenskodex schon konkrete Betriebsvereinbarungen wurden. Beim Theater Essen zum Beispiel. Vereinbarungen, so hieß es, die dazu beigetragen hätten, die Zahl der Konflikte zu senken, auch aufkommende Konflikte besser zu lösen. Und zwar schon zunächst allein dadurch, dass man Begriffe wie Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt, diskriminierende Belästigung, dass man die überhaupt mal klar definiert hat. Auch im Sinne einer Vereinbarung, die dann wirklich für alle gilt und in besonderem Maße, das wurde mehrfach betont, für Verantwortungsträger, also Führungspersonal. Pflichten und Verhaltensweisen wurden da schriftlich fixiert, auch Ahndungswege werden klar benannt. Hinzu kommen interne, externe Beratungsbeschwerde, Kontaktstellen, Präventionsmaßnahmen werden vorgeschrieben in diesem Papier. Das fand ich alles ganz überzeugend, wenn auch diese Regelungen dem Vernehmen nach eben nicht dazu geführt hätten, dass es fortan im Essener Theater überhaupt keine Belästigung, Gewalttätigkeiten oder Ähnliches mehr gegeben hätte. Und zur Kehrseite der Medaille gehört eben auch, dass viele Theater, wie es hieß, noch sehr weit entfernt seien von solchen Betriebsvereinbarungen, dass der Weg vom Papier, zum Beispiel von diesem Verhaltenskodex, hin zur gelebten Praxis an den Theatern, das ist schon noch ein sehr langer Weg.
Einen Tag lang diskutieren über das Theater der Zukunft und die Zukunft des Theaters, das ist wenig Zeit für ein ganz großes Thema mit vielen Facetten. Hat denn die Tagung so etwas wie Ergebnisse gezeitigt?
Nein, also nicht wirklich im Sinne konkreter Verabredungen oder gar Vereinbarungen, nein. Es war ein sehr umfassender Gedankenaustausch, der in bestimmte Papiere einfließen wird, zum Beispiel in dieses Manifest für eine ökologisch-soziale Transformation. Es wurde, sagen wir, ein kreatives und wertschätzendes Betriebsklima in den Theatern angemahnt mit klaren Regeln und Kontrollen. Es wurde auch gefordert, das Theater müsse sich gegenüber der Bevölkerung noch weiter öffnen, müsse sich auch mit Politik und Verwaltung dichter vernetzen. Oft wisse man immer noch viel zu wenig voneinander. Und das waren interessanterweise nicht nur Forderungen von der gewerkschaftlichen Seite, sondern auch Theaterintendanten haben sich ganz ähnlich geäußert. Zum Beispiel Hasko Weber, Generalintendant am Nationaltheater Weimar.
Ich glaube, dass wir in 10 Jahren diese Theaterlandschaft, die wir jetzt in Deutschland haben, nicht mehr haben. Und zwar, weil die ganze Gesellschaft vor einem auch systemischen Umbruch steht, der die Diskussion, die wir heute hier führen, unter Umständen noch überrollen kann. Wir stehen vor finanziellen Herausforderungen, die sich jetzt abzeichnen. Die werden diskutiert in den Städtetagen und den Landesparlamenten, die ganz konkret mit der Finanzierung von Kultur zu tun haben. Und ich kann nur hoffen, dass es nicht nur anhand der Finanzen darum gehen wird, welches Theater überlebt und welches nicht, sondern dass es auch darum geht, dass wir einen Transformationsprozess, an dem wir jetzt dran sind, in diese Veränderung einbringen können.
Soweit also Hasko Weber. Da klingt, Herr Röke, Sie haben es gehört, schon mehr als Skepsis heraus, wenn er auch am Ende sagt, so im Sinne von, naja, wir müssen uns jetzt anstrengen, müssen was verändern, damit es vielleicht doch nicht so schlimm kommt, wie manche es befürchten.
Am Theater Dortmund wurde über die Zukunft des Theaters diskutiert. Jürgen König hat uns von dieser Tagung berichtet. Herr König, Dankeschön.
Gern.
Die 59. Kunstbiennale in Venedig. Am Wochenende geht sie los. Gestern haben wir schon in Fazit und heute im Laufe des Tages hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur von Eindrücken und Einschätzungen berichtet. Jetzt wollen wir über ein ganz spezielles Projekt sprechen, das sich Nicolas Bourriaud ausgedacht hat und das er jetzt in Venedig auch erstmals präsentiert. Er ist Kurator und einer der Gründungsdirektoren des Palais de Tokyo in Paris, jenem Museum, das auf zeitgenössische Kunst spezialisiert ist. Laura Helena Wurth hat sich das Konzept angeschaut. Sie ist aus Venedig zugeschaltet. Frau Wurth, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Radicans heißt diese Idee. Was ist das für ein Begriff? Was bedeutet er? Wofür steht er?
Radicans ist eigentlich das zweite Buch, was Nicolas Bourriaud 2002 geschrieben hat, anschließend an die relationale Ästhetik, mit der er sich ja in den 90ern einen Namen gemacht hat, wonach sozusagen Kunstwerke nicht nur in Räumen Verbindungen schaffen, sondern auch zwischenmenschliche Verbindungen Kunst sein können, runtergebrochen. Und jetzt ist es quasi nicht mehr die Verbindung zwischen den Menschen, sondern die Verbindung des Menschen zur Natur. Und da passt Radicans, weil das so viel kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie wurzelnd oder wurzeln schlagen. Und das Ziel, was er eben auch in diesem Buch von 2002 eigentlich vorgeschlagen hat, war zu sagen, wir müssen diese Wurzeln eigentlich ein bisschen durcheinander bringen und neu verbinden, andere Verbindungslinien schaffen. Und das macht er jetzt. Ja, er vermischt Kunstwelt, institutionelle Kunstwelt mit dem Kunstmarkt eigentlich.
Also die Wurzeln in der Natur, das ist metaphorisch ein bisschen auch gemeint. Was ist denn jetzt der neue Ansatz daran?
Der neue Ansatz, was Sie in Venedig jetzt machen gerade oder präsentieren, was dann ja in Paris weitergeführt wird, ist tatsächlich, das gibt es ja seit ein paar Jahren, dass alle mal sagen, wie kriegt man die Leute zur Kunst, wie kriegt man das vermittelt, die Leute gehen nicht in Galerien. Und was dieser Museumsmann ja eigentlich jetzt gemacht hat, ist, sich ein Verkaufskonzept auszudenken. Und das ist, dass sie an verschiedenen Orten weltweit, allerdings mit einem Mutterschiff, Haus quasi in Paris, Ausstellungen zeigen, zu der sie verschiedene Kuratorinnen einladen, die auch namhaft sein werden, sie haben aber noch keine verraten, die Ausstellungen zu verschiedenen Themen kuratieren und quasi den Sammlern, weil diese Ausstellungen sind komplett verkäuflich, und den Sammlern quasi den Bedeutungshintergrund sofort mitliefern und auch eigentlich eine quasi museale Einordnung. Das ist eigentlich das, was er da jetzt verwurstet und miteinander verbunden hat, was eigentlich immer was sehr voneinander Getrenntes war.
Also wenn Sie Verkaufskonzept sprechen, da klingt das Marketing natürlich an und gleichzeitig auch die Kunstvermittlung, also diese Kombination von beiden. Was ist jetzt genau das Ziel, auf das er zusteuert?
Ich glaube, das Ziel ist tatsächlich zu sagen, und da entfernt er sich natürlich auch ein bisschen davon, dass Institutionen immer sehr dem Markt gegenüber immer sehr vorsichtig sind und sagen, ah nee, eigentlich wollen wir damit lieber gar nichts zu tun haben. Dabei sind natürlich viele Sammler auch einfach notwendig, um Kunst zu produzieren. Ich glaube, es geht ihm darum, den Künstlern eine größtmögliche Produktionsmöglichkeit zu bieten, dafür finanzielle Mittel über die Sammler oder eben potenzielle Käufer bereitzustellen und ein interessanteres, offeneres kuratorisches Konzept anzubieten, wo man nicht an ein Haus und einen Fördermitteltopf vielleicht auch gebunden ist. Und wahrscheinlich geht es ihm auch darum, Geld damit zu verdienen. Das, glaube ich, kann man nicht romantisieren.
Welche Kunst gibt es denn jetzt in der Ausstellung in Venedig bei der Biennale zu sehen, die dieses wurzelschlagende Konzept verfolgt?
Die Kunst dort schlägt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Wurzeln. Es geht wie bei ganz vielen Ausstellungen, die man jetzt ja also auf der Biennale und auch bei den Collateral Events sehen konnte, geht es um den Menschen und die Natur eben. Es geht um den Klimawandel und es geht quasi Climate Change and the Sublime, heißt die erste Ausstellung, die erste von dreien, die in diesem Zeitraum in Venedig gezeigt werden wird, bis die Biennale eben schließt. Da setzen sich Künstler mit Termitenhügeln auseinander. Die polnische Künstlerin Agnieszka Kurant lässt Termiten für sich arbeiten und gießt dann die Hügel quasi mit Zink aus, sodass man den Negativabdruck eines Termitenhügels sieht, was irre schöne Formen sind und für sie ein bisschen für unsichtbare Arbeit steht, die es ja heutzutage sehr viel gibt. Also die Termiten vielleicht die Lagerarbeiter bei Amazon oder so. Dann hat er Per Kirkeby mit kuratiert, denn Nicola Bruyot hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, die erste Schau selber zu kuratieren. Und Per Kirkeby ist drin, der ja eben auch Geologe war, neben seiner Tätigkeit als Maler und der sich deswegen auch immer wieder mit der Erde und Wurzeln und diesem ganzen Geäst irgendwie auseinandergesetzt hat. Es gibt Arbeiten, das ist ganz spannend, von Dana Fiona Amour, ist eine junge deutsche Künstlerin, die aber in Frankreich lebt. Die hat einer Tabakpflanze ein Gen eingepflanzt, das MC1R-Gen, das die Haarfarbe kontrolliert und das sie auch in sich trägt, was ihre roten Haare verantwortet. Und das ist natürlich das Umdrehen von dem, was man sonst immer macht. Es ist sozusagen die Vermenschlichung der Pflanze. Und ja, sie musste diese Pflanze beim Ethikrat anmelden, um sie innerhalb Europas bewegen zu dürfen, weil die eben jetzt quasi menschliches Erbgut in sich trägt.
Und wer weiß, vielleicht wird dann diese Tabakpflanze auch wirklich rot. Sagen Sie mal, wie geht das denn nun weiter, Frau Wurz? Sie haben es ja schon angedeutet, Stichwort Paris. Also diese Idee wird jetzt in Paris dann fortgesetzt?
Genau, im Mai 2022, also diesen Jahres, eröffnet im Marais ein Ausstellungsraum, den Sie, glaube ich, als permanentes Mutterschiff nehmen, aber immer noch weltweit und überall wandernde Ausstellungen machen wollen, die speziell für den Kontext dann auch kuratiert und produziert werden und so weiter. Gleichzeitig werden natürlich Kataloge produziert für jede Ausstellung. Das heißt, Radikins funktioniert auch als Verlag sozusagen. Und das wird dann alles dort im Marais in Paris stattfinden. Und im Pressematerial heißt es so wirklich überbordend, dass sie spezialisiert sind in Ausstellungsproduktion. Dann heißt es dort Cultural Engineering. Man weiß ja immer nicht ganz genau, was das bedeuten soll. Ich glaube, das bedeutet eigentlich, dass sie ein sehr gutes Netzwerk haben an Sammlern, an Kuratoren, an Journalisten, die sie dorthin bringen können. Dann Publikationen und eben auch der Verkauf von Kunst.
Große Worte auch teilweise. Die gehören sicherlich auch dazu, um wenn man so eine Idee präsentiert. Glauben Sie denn, Frau Wurth, dass dieses Konzept Zukunft hat in der Kunstwelt, dass es wächst und gedeiht?
Ich glaube, es hat Zukunft, weil wenn man sich momentan oder in den letzten Jahren so umgeguckt hat, dann sind viele Galerien, viele Museen aber auch alle relativ verzweifelt auf der Suche nach neuen Formaten, nach neuen Formen. Also nicht nur erst seit dieser NFT-Hype eingesetzt hat, bei dem man Kunst gar nicht mehr physisch besitzt, sondern nur noch in einem Wallet im Internet hat, sondern seitdem guckt man, wie können wir Leute in die Galerien bekommen, wie können wir Sachen verkaufen. Dafür müssen neue Konzepte her. Die Menschen gehen nicht mehr einfach so in eine Galerie. Es wird oder wurde auch wegen Corona weniger gereist. Vielleicht muss die Kunst dahin kommen. Da gibt es viele interessante Ansatzpunkte, die auch den Markt und das, was an Kunst produziert wird, so ein bisschen näher annähern lassen. Also da gab es früher immer eine sehr große Grenze und das nähert sich an. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich zeigen, wenn es für die Künstler gut ist, weil dann endlich mehr Künstler auch von ihrer Kunst wirklich leben können oder weniger prekär leben können, dann ist das natürlich was Schönes und es ist zu hoffen, dass das gut läuft.
Radicans, eine neue Idee des französischen Kunstwissenschaftlers Nicolas Bourriaud über kuratorische Arbeit, vorgestellt bei der Kunstbiennale in Venedig. Laura Helena Wurth hat uns das Konzept vorgestellt. Ich danke Ihnen, Frau Wurth, und einen Gruß nach Venedig.
Dankeschön. Tschüss.
Und nun der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Jaroslav Semerikow ist nicht Jaroslav Semerikow, aber seinen richtigen Namen zu nennen, das wäre zu gefährlich. Der Moskauer Musikjournalist schreibt im Tagesspiegel von den verstummten Gegenstimmen in Russland. Umfragen zufolge unterstützen etwa 60% der Bevölkerung den Krieg, eine ungeheuerliche Zahl, die allerdings den Angstfaktor unberücksichtigt ließe. Sehr viele Russen, die einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten, in dem sie gefragt werden, unterstützen sie die Sonderoperation in der Ukraine, werden mit Ja antworten, aus Angst, dass ihre Nummer sonst an die Geheimdienste gelangt. Keine übertriebene Befürchtung, meint Semerikow. Vor ein paar Monaten standen um 8 Uhr morgens 2 uniformierte Polizisten vor seiner Tür, um herauszufinden, warum ich die App der Alexei Nawalny-Stiftung, des Führers der russischen Opposition, der jetzt im Gefängnis sitzt, auf mein Smartphone heruntergeladen hatte. Klar, dass Semerikow ein Pseudonym sein muss. In der Taz fragt sich Sabine Berking, ob die russische Sprache durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine so wörtlich ihre Unschuld verloren habe. Die Kampagnen von Politik und Medien in Russland recycelten schließlich das kontaminierte Vokabular des Zweiten Weltkriegs, verdrehten Fakten und erfinden perfide Wortkonstrukte. Das ließe die Sprache nicht unversehrt. Oft denke sie an einen Vortrag des Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész, der darin auf den Verlust des Deutschen als Lingua Franca in Mittelosteuropa als Folge des deutschen Angriffskriegs und des Holocausts verwies. Wird man sich von der russischen Sprache abwenden, so wie Holocaust-Überlebende sich oft weigerten, Deutsch zu sprechen oder Deutschen die Hand zu geben? Wird es nach Mariupol und Butscha möglich sein, Gedichte auf Russisch zu schreiben? Und die Taz zitiert den in der Ukraine lebenden russischsprachigen Schriftsteller Andrei Kokov, der es ähnlich im New Yorker formulierte. Werden ukrainische Kinder gefragt, welche Fremdsprache sie in der Schule erlernen möchten, antworten: nicht Russisch, denn die Russen haben meinen Vater ermordet, die Russen haben meine kleine Schwester umgebracht. So wie der 1961 geborene Autor einst das Deutsche als Fremdsprache verweigerte, weil die Nazis seinen Großvater ermordet hatten. Vermutlich, so Kokov, wird es genauso kommen. Putin zerstöre nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland und die russische Sprache. Vor den Bildern und Berichten, die uns derzeit erreichen, pardon, verblassen andere Themen. Die Linke, die eine neue Führung sucht, wenigstens eine halbe. Wer tut sich das an, fragt die Welt. Geboten wird ein brennendes Haus mit einem Haufen Mist davor. Löschen, aufräumen, Kernsanierung nötig. Erste Berichte kommen von der Biennale in Venedig, die am Wochenende offiziell eröffnet wird. Was der Putz erzählt, titelt die Süddeutsche Zeitung über den deutschen Pavillon, den Maria Eichhorn gestaltet hat. Genauer gesagt, sie hat ihn abgetragen. Und für die Frankfurter Allgemeine hat Stefan Drinks beobachtet, vor dem verwaisten russischen Pavillon, den ursprünglich ein litauischer Kurator hätte bespielen sollen, der sich jedoch nach Kriegsbeginn ehrenhaft verweigerte, stehen Carabinieri. Sie sollen das Beschmieren des im orthodoxen Zuckerbäckerstil errichteten Baus seitens aufgebrachter Besucher verhindern. Vor dem ukrainischen dagegen defilieren halbstündlich Politiker aus aller Welt und bekunden mit blau-gelben Schleifen und geschliffenen Worten ihre Solidarität. Die nagende Frage bleibt, darf man in Kriegszeiten Kunst genießen? Den Segen des ukrainischen Präsidenten hat die Biennale jedenfalls, so die Frankfurter Allgemeine. Selenskyj habe sich in einer Brandrede Ukraine Defending Freedom an das Publikum der Großausstellung gewandt und verteidige, als Künstler, der er ist, das Recht und die Pflicht zu ihrer Ausrichtung.
Der Blick in die Feuilletons war das von Ulrike Timm. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.